The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich schon wieder Montag und zwar Montag, der 24. März. Auf den Straßen Istanbuls ist mächtig was los. Nach der Verhaftung des dortigen Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu erlebt die Türkei landesweit die größten Proteste seit über 10 Jahren. Hunderttausende, die Opposition sagt sogar eine 500.000, demonstrieren gegen den türkischen Präsidenten Erdogan und dessen Politik. In Istanbul schießt die Polizei mit Tränengas. Der Verhaftete ist ein prominenter Politiker der CHP, also jener über 100 Jahre alten Partei, die einst vom Staatsgründer Atatürk ins Leben gerufen worden war. İmamoğlu ist Bürgermeister und zugleich der wichtigste Oppositionelle des Landes. Vor seiner Verhaftung wandte er sich noch per YouTube an seine Anhänger, demonstrativ lässig, während er sich die Krawatte bindet.
Üzülerek söylüyorum, milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan.
Er spricht im Video von einer Handvoll Verrückter, die gegen den Willen des Volkes handeln. Und er spricht von seiner geliebten Polizei, die instrumentalisiert werde für dieses Übel. Aber er werde aufrecht bleiben, sagt er. İmamoğlu wurde als der Erdogan-Herausforderer bei der kommenden Türkei-Wahl in 3 Jahren gehandelt bis zu seiner Verhaftung. Denn eine Untersuchungshaft in der Türkei kann dauern. Die Justiz wirft ihm Vetternwirtschaft und Korruption vor. Der Mann, muss man dazu wissen, war in seinem früheren Leben Bauunternehmer. Seine Anhänger sehen in all dem eine Verfolgung, eine politische Verfolgung jenes Mannes, der Erdogan hätte gefährlich werden können. Denn Erdogan will der mächtigste Mann bleiben, der er ist und der sich gerne von seinen Fans bejubeln lässt.
Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
Wie also ist die Situation derzeit auf den Straßen von Istanbul? Das weiß mein Kollege von The Pioneer, Ozan Demircan. Er hat 8 Jahre lang als Korrespondent für das Handelsblatt aus der Türkei berichtet. Und gestern Abend habe ich ihn, ja wo denn, in Istanbul erreicht.
Hallo Gabor. Es sind wirklich sehr, sehr viele Menschen hier in Istanbul auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren, um zu zeigen, dass sie nicht einverstanden sind mit der Inhaftierung des Istanbuler Oberbürgermeisters.
Du hast ihn ja mehrfach getroffen in deiner Zeit als Handelsblatt-Korrespondent in Ankara und zuständig natürlich fürs ganze Land. Was für ein Typ ist er? Beschreib ihn uns.
Ekrem İmamoğlu ist ein ruhigerer Typ, etwas höflicher. Er tritt anders auf als zum Beispiel der türkische Staatschef Erdogan, der oft mit sehr markigen Worten auftritt. Ekrem İmamoğlu hört sehr viel zu, er gibt gute Antworten, er lädt türkische, aber auch ausländische Journalisten ein, um sich die Fragen anzuhören. Er weiß, wie er mit den Medien umgehen muss. Er hat allerdings auch ein paar kleine politische Fehler begangen, zum Beispiel bei Naturkatastrophen wie dem Erdbeben oder anderen Sachen, die in der Türkei passiert sind. Da wurde ihm mal vorgeworfen, dass er im Skiurlaub geblieben ist, anstatt zu seinen Bürgern zurückzukommen und mitzuhelfen.
Er ist ja der Kandidat der Sozialdemokratischen Partei in der Türkei, aber gleichwohl ist er keiner, wo man sagen würde, der gehört zu den kleinen Leuten. Er ist ja schon auch ein Unternehmer, ein Bauunternehmer, weshalb die Korruptionsvorwürfe zumindest mal auf einen Resonanzboden treffen, richtig?
Ganz genau. Bei der Korruption muss man wirklich sagen, dass es schon auch in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten Gerüchte gegeben hat. Da ging es um Korruption, um ihn persönlich, es ging aber auch um sein engeres Umfeld. Da ist nicht so ganz klar, wie viel davon wirklich am Ende haltbar ist und auch vor Gericht sozusagen ausreicht, um ihn vielleicht zu verurteilen. Aber das sind genau die Vorwürfe, unter denen er jetzt in die Untersuchungshaft gesteckt worden ist. Und übrigens, heute Morgen wurde ihm der Titel des Oberbürgermeisters aberkannt.
Und ist die Stimmung so, dass alle, die du kennst, sagen oder die Mehrheit der türkischen Mitbürger von dir sagen, da ist was dran und das muss aufgeklärt werden? Oder wird das gesehen als eine Wolte, um hier einen denkbaren Kandidaten auch für die Staatspräsidentschaft aus dem Rennen zu nehmen?
Also ich war gestern Abend hier in Istanbul auf einer privaten Feier Und da habe ich ganz, ganz viel gehört. Viele sagen zum Beispiel, dass es schon sein kann, dass an den Vorwürfen etwas dran ist. Aber das generelle Bild, wenn du hier mit Leuten sprichst, ist immer das Gleiche. Es reicht ihnen, es steht ihnen wirklich bis ganz oben. Sie wollen nicht mehr, dass der Staat so hart durchgreift und auch bei Vorwürfen, die sich eventuell als wahr herausstellen, sofort der Bürgermeister in Haft gesteckt wird, in der Titel aberkannt wird.
Was ist denn jetzt die richtige Beschreibung dessen, was wir da sehen? Ist die Türkei, würdest du sagen, noch eine Demokratie? Ist es eine Autokratie oder sehen wir hier ein Land, das umkippt in eine Diktatur?
Also viele Wissenschaftler und Experten beschreiben die Türkei inzwischen als eine kompetitive Autokratie. Das heißt, die Macht ist ganz, ganz stark gebündelt, aber es gibt trotzdem noch sowas wie Wahlen. Es gibt trotzdem noch so etwas wie eine Zivilgesellschaft. Viele sehen jetzt die Schritte der vergangenen Tage. Es geht ja nicht nur um den Bürgermeister übrigens, sondern es sind noch über 100 weitere Menschen festgenommen und angeklagt worden. Die sehen darin eigentlich einen Schritt der weiteren Konsolidierung der Macht bei der Regierung in Ankara, was natürlich darauf hindeutet, dass sich diese Autokratie hier in der Türkei verfestigt. Ob das jetzt in eine Diktatur abgleitet, wie wir das in anderen Ländern gesehen haben, da würde ich mich noch nicht ganz festlegen wollen. Aber ich glaube, sehr, sehr viele fürchten diesen Schritt.
Denkst du, Erdogan ist zu weit gegangen?
Ich denke, er verfolgt ein größeres Ziel. Ich denke, es ist auch noch nicht vorbei mit dieser Inhaftierung des Bürgermeisters. Die Regierung um Staatspräsident Erdogan möchte unbedingt alle Macht bei sich selbst bündeln und hat dafür vielleicht auch ganz konkrete Gründe, nämlich den Expansionsdrang Russlands, die aktuelle Politik von US-Präsident Trump und andere regionale Auswirkungen, zum Beispiel in Syrien oder auch in Israel. Das heißt, man kann sozusagen die Sorgen vielleicht einer Regierung hier in dieser Region verstehen. Die Aktionen sind allerdings radikal, drastisch und stoßen eben nicht auf die Zustimmung der Bevölkerung.
Ozan, ich bedanke mich für dieses Bild aus einem Land in Unordnung, so würde ich sagen. Vielen Dank nach Istanbul.
Danke, Gabo.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dr. Elinor Zaino leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ankara. Und sie schildert uns ihren Blick auf die Ereignisse und das deutsch-türkische Verhältnis.
Was der Migrationsstil angeht, also der ist natürlich hier in der Türkei sehr stark kritisiert worden und diskreditiert worden. Also man möchte eben nicht Auffanglager sein für Migranten. Man möchte wirklich Partner sein.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß ganz genau, welche US-Unternehmen am meisten unter der Entbürokratisierung von Elon Musk leiden. Und wir hören von einem Leuchtturm, der umzieht. Und wir überreichen einer deutschen Pop-Ikone zum 65. Geburtstag jede Menge Luftballons. Wie ist das, was da in der Türkei gerade passiert, politisch zu bewerten? Wer ist dieser Ekrem İmamoğlu, der eben wegen Korruption verhaftet wurde? Und kann es jetzt überhaupt noch einen Türkei-Deal geben, Geld gegen Flüchtlinge, wie Merkel das damals gemacht hat? Wir bekommen Aufklärung, und zwar jetzt von einer Frau in Ankara. Dr. Elinor Zaino leitet dort das Auslandsbüro Türkei der Konrad-Adenauer-Stiftung. 10 Menschen arbeiten dort. Sie selbst hat Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften studiert in Passau und später dann auch an der Universität in Kairo. Wollen wir mal hören, was diese Frau, eine Insiderin der türkischen Verhältnisse, uns heute Morgen zu sagen hat. Einen schönen guten Abend, Elinor Zaino.
Hallo, schönen guten Abend. Dankeschön.
Sie sind ja für die Konrad-Adenauer-Stiftung in diesen bewegten Zeiten in Ankara, in der Türkei vor Ort. Was ist Ihr Eindruck von den Vorwürfen, die von der Justiz erhoben werden gegen den, man muss sagen, jetzt inhaftierten Istanbuler Bürgermeister, Bauunternehmer? Korruption und Vetternwirtschaft ist da im Umlauf. Das sind die Vorwürfe. Kann da was dran sein?
Ja, also heute haben wir erstmal mitbekommen, dass zumindest der Terrorvorwurf, und das heißt PKK-Nähe in der Türkei, dass der jetzt zurückgenommen worden ist und jetzt aber immer noch der Vorwurf der Korruption, Vetternwirtschaft und Veruntreuung öffentlicher Mittel auf dem Tisch liegt. Und da muss man sagen, also da gibt es Stimmen sowohl in der CHP, auch von Regierungskritikern und Sympathisanten von İmamoğlu, dass man befürchtet, dass da wirklich auch was dran sein kann. Denn sonst wäre die Justiz nicht so massiv vorgegangen und hätte da wirklich so ein großes Vorgehen gegen eine so bekannte Person angefangen. Also man befürchtet, dass da wirklich auch jetzt einiges zutage kommen könnte.
Denn das Gefühl, hier ist ja der türkische Staatspräsident, hat einen seiner Gegner ausschalten lassen. Aber erzählen Sie uns, wie ist der Ablauf der Dinge? Ist überhaupt der Staatspräsident formal hier involviert gewesen oder ist das die Staatsanwaltschaft und ganz normal die Justiz, die hier gearbeitet hat?
Ja, also formal ist natürlich der Staatspräsident hier nicht involviert und Justizminister Tunç hatte das auch ganz klar zurückgewiesen, hat es auch als Unverschämtheit bezeichnet, dass man hier Staatspräsident Erdogan irgendeine Einmischung vorwirft. Also das ist ganz klar, von staatlicher Seite wird das zurückgewiesen. Und auch juristisch gesehen hat natürlich der Staatspräsident hier jetzt keine Rolle gespielt.
Was bedeutet das Ganze für die politische Situation, für das Klima im Land? Wir sehen die Gegendemonstrationen natürlich reichlich. Von über 100.000 hat uns Ozan Demircan berichtet. Aber wie ist das bei denen, die nicht demonstrieren? Wie würden Sie das Verhältnis einschätzen, der Unterstützer von Erdogan?
Ja, also das Land ist sehr gespalten. Und eigentlich hatten wir gerade erst wieder so ein bisschen eine nationale Einheit erfahren, als der Friedensprozess mit der kurdischen Terrororganisation PKK angestoßen worden ist, wo wirklich ein breiter Konsens durch die Gesellschaft ging. Und jetzt wird eigentlich wieder die gesellschaftliche Spaltung deutlicher, die ja auch immer da war und jetzt wahrscheinlich auch zunehmen wird.
Aber Erdogan hat nicht den Rückhalt seiner Leute verloren, das würden Sie nicht sagen.
Also ich glaube, er befürchtet, denke ich schon, dass er Wähler verlieren wird, angesichts der anhaltenden, wirklich schwierigen Wirtschafts- und Inflationskrise. Also er muss schon um seine Wählerschaft fürchten, zumindest um die Wechselwähler.
Aber steht er denn überhaupt nochmal zur Wahl an? Ich dachte, er darf gar nicht nochmal antreten.
Ja, das ist eben auch noch die Frage. Also die nächsten Präsidentschaftswahlen wären regulär 2028. Laut Verfassung darf Präsident Erdogan nicht nochmal antreten, es sei denn, man macht vorgezogene Neuwahlen, das sogar die JHP auch befürworten würde, oder eine Verfassungsänderung. Und für diese Verfassungsänderung hofft, so sagen zumindest Beobachter, hofft man auf die Stimmen der Kurden, also der pro-kurdischen Dem-Partei. Und so Beobachter wird eben gesagt, das ist eben auch der Grund, warum man jetzt diesen Friedensprozess mit den Kurden angestrebt hat, um quasi die kurdischen Stimmen auf seine Seite zu bekommen, während man auf der anderen Seite ganz klar gegen die kemalistische Opposition, die CHP, vorgeht.
Also und Ihr Gefühl ist, Erdogan will nochmal es wissen?
Ja, davon gehen eigentlich alle aus, dass er nochmal kandidieren möchte. Er hat auch keinen Nachfolger aufgebaut. Und davon gehen eigentlich alle Beobachter aus.
Und die Chancen haben sich jetzt verbessert oder verschlechtert? Immerhin hat er einen sehr, sehr beliebten Mann, offenbar ja zunächst mal aus dem Weg geräumt. Wobei aus dem Weg geräumt bis zum Jahr 28 dauert auch der längste Prozess wahrscheinlich nicht. Das heißt, İmamoğlu ist bis dahin dann ja auch wieder auf freiem Fuße mutmaßlich.
Davon kann man nicht ausgehen. Also das ist tatsächlich in der Türkei, Untersuchungshaft kann mehrere Jahre dauern. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass er vor den Wahlen freikommt. Also das sieht im Moment gar nicht gut für ihn aus.
Aber was macht das mit der Sozialdemokratischen Partei, deren Spitzenkandidat er ja hätte sein sollen? Sind das schon, würden Sie sagen, dann Vorstufen zum Bürgerkrieg?
Nein, also so, das würde ich jetzt nicht sagen. Die CHP ist auch gespalten. Auch in Lager, beispielsweise Kılıçdaroğlu, der frühere Vorsitzende, hat noch seine Anhänger. Und auch ein sehr starker Kandidat ist auch Mansur Yavaş, der Bürgermeister von Ankara, eher nationalistisch ausgerichtet. Der könnte eigentlich fast schon beliebter, erfolgreicher werden als İmamoğlu, also weil er eben auch die konservativen und auch nationalistischeren Wähler auch von der AKP quasi rüberholen könnte. Also das wird sich, glaube ich, dann jetzt in den nächsten Monaten auch zeigen, wie sich das Spiel jetzt, wie das weitergeht.
Aber es bleibt ein, was sollen wir sagen, demokratisches Spiel. Ist das noch eine Demokratie? Viele hier in Deutschland haben das Gefühl, es ist eine Autokratie, die an der Schwelle zu was Grausamerem noch als der Autokratie ist. Aber Was sagen Sie?
Ja, also man kann jetzt die Türkei nicht, also einmal nicht vergleichen mit westeuropäischen Staaten, aber auch nicht mit Autokratien jetzt in Nordafrika oder im Nahen Osten. Die Türkei hat lange traditionelle Institutionen und Strukturen, hat eine demokratische Geschichte und Erbe. Und ich denke, da greifen noch viele Mechanismen, bis wir wirklich jetzt eine Situation hätten, wie man sie vielleicht aus dem Nahen Osten kennt. Also diesen Vergleich sollte man, glaube ich, so schnell nicht ziehen.
Was würden Sie der deutschen Politik raten, wie auf diese Vorfälle reagieren?
Also natürlich, wir haben in den Beziehungen viele Differenzen gehabt. Und jetzt aktuell war man eher in einer Phase, wo man dachte, man ist in einer Annäherung. Die Türkei ist als Sicherheitspartner für Europa gehandelt worden, ist jetzt aktuell sehr wichtig geworden, außenpolitisch, für innerhalb der NATO, aber auch in Syrien, in der Ukraine. Und man hat viele gemeinsame, starke Interessen. Aber auch jetzt gehen Interessen natürlich auseinander. Und ich kann nur raten, dass wenn man wirklich die eigenen Interessen vertreten möchte gegenüber der Türkei, dann sollte man das eher hinter verschlossenen Türen machen. Man sollte da klar Grenzen setzen und sagen, auch Konsequenzen aufzeigen. Aber jetzt öffentlich die aktuelle Linie zu kritisieren, zu diskreditieren, führt wahrscheinlich eher zu Trotzreaktionen, zu deutlich verschlechterten Beziehungen und zu wenig Resultat.
Viele Experten raten ja dazu, eine Neuauflage des Türkei-Deals von Angela Merkel zu versuchen wenigstens. Das heißt, Geld gegen einen Stopp der Flüchtlingsströme aus dem Nahen und Mittleren Osten. Ist das noch denkbar? Und sind Sie als Adenauer-Stiftung dann eigentlich so ein erster Ansprechpartner für einen Kanzler Merz, um da mal vorzufühlen, ob ein solcher Deal in die Zeit passt?
Ja, also wir sind sicherlich so eine Art Vorfühlorganisation. Also wir können da natürlich unterstützen und quasi nachhorchen, was geht. Allerdings, was der Migrationsdeal angeht, also der ist natürlich hier in der Türkei sehr stark kritisiert worden und diskreditiert worden. Also man möchte eben nicht Auffanglager sein für Migranten. Man möchte wirklich Partner sein. Also man hat ein gemeinsames Interesse, sowohl die Türkei als auch Europa möchte Flüchtlinge zurückführen. Aber dann sollte man das auch partnerschaftlich machen, auf Augenhöhe machen und nicht der Türkei das Gefühl geben, dass sie eben einfach nur Handlanger ist und Auffanglager für Flüchtlinge, die aus Europa zurück sollen.
Ist ein solcher Deal, eine Neuauflage, ist das unterwegs?
Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall Vorfühlaktionen. Wir hatten hier jetzt viele, viele Diplomaten in Ankara, also europäische Diplomaten, deutsche Diplomaten, die eigentlich nach der Machtübernahme in Syrien hier in Ankara auch Schlange standen und die türkische Regierung quasi hofiert haben. Also sicherlich guckt man jetzt nach Möglichkeiten, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da schon was Konkretes angebahnt ist, einfach weil die Situation vor Ort auch noch völlig unklar ist.
Aber die privilegierte Partnerschaft, das war der Terminus von Angela Merkel, die ist vom Tisch, oder?
Ja, also der Term, der ist unglücklich, der wird hier auch nicht gut aufgenommen. Man redet jetzt eher von strategischer Partnerschaft. Ich glaube, damit können beide Seiten deutlich besser leben. Und letztendlich muss man die auch mit Leben füllen, also nicht nur mit Schlagworten hantieren, sondern man muss auch dann wirklich sagen, was beide Seiten haben möchten.
Also die Türkei, sagen Sie, wird uns als NATO-Partner und als großer Handelspartner nicht verloren gehen, trotz der Wirtschaftskrise und trotz dieser politischen Ereignisse, die auch für ein Zerwürfnis durchaus den Stoff bieten würden.
Ja, also wir hatten schon deutlich schwierigere Zeiten gehabt. Und trotzdem, die Türkei bleibt einfach ein wichtiger Akteur für uns, auch ein wichtiger NATO-Partner. Also zweitgrößte Armee in der NATO ist die Türkei. Das heißt, wir kommen an ihr nicht vorbei. Also wir sind gegenseitig voneinander abhängig. Und ich wünsche und hoffe natürlich, dass es jetzt nicht nochmal so eine schwierige Zeit auf uns zukommt.
Frau Zeino, dann bedanke ich mich für dieses Update einer schwierigen Beziehung zu einem schwierigen Land. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Die Ereignisse werden ja nicht morgen früh vorbei sein. Insofern würde ich mich freuen, wenn wir uns darüber in nächster Zukunft nochmal austauschen könnten.
Vielen Dank, sehr, sehr gerne.
Wenn man sich in der Welt so umschaut, dann könnte man den Eindruck haben, die Demokratie steht unter Druck und das Autoritäre gewinnt Oberwasser. Aber das sollten und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Und darum heißt unser Motto Celebrating Democracy. Wir feiern die Demokratie und zwar ganz besonders die Idee, dass man sich gegenseitig zuhört. Dass man versucht, die Meinung des Andersdenkenden zu verstehen und eben nicht, sie zu unterdrücken. 10 Städte, 10 Bühnen und los geht's übermorgen in Köln in der Stadthalle. Chelsea Speaker und Jörg Thaddeus, sie moderieren. Aleph Doğan spricht mit dem Schriftsteller Frank Schätzing. Diana Kinnert berichtet uns von ihrer Schlaflosigkeit und was das mit dem Kapitalismus zu tun hat. Und unser Schauspieler, der allseits geehrte und berühmte Jan-Josef Liefers, wird uns von der Freiheit erzählen, von der Freiheit, die er meint und für die er als junger Mann auf dem Alexanderplatz in Ost-Berlin gesprochen und gestritten hat, gegen die SED und ihre Einparteienherrschaft.
Aber ich meine, wir sollten darauf achten und uns verwahren gegen mögliche Versuche von Partei- und Staatsfunktionären, jetzt oder zukünftig, Demonstrationen und Proteste von Menschen unseres Landes für ihre Selbstdarstellung zu benutzen,
alle Infos und die Tickets gibt es auf thepioneer.de unter Events. Ich glaube, das wird spannend und fröhlich. Ich freue mich auf euch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wird weiter misstrauisch beobachtet, wie die neue Regierung sich so verhält und was diese Zollgeschichte für die Märkte bedeutet. Für uns vor Ort ist Anne Schwedt an der Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, das große Entbürokratisierungsdepartment von Elon Musk ist auch ein Thema an der Börse. Sag uns, warum das?
Ja, weil inzwischen schon echt einige Aktien unter den Aktionen von Musk in seinem Doge-Department leiden. Ganz konkret zum Beispiel das IT-Beratungsunternehmen Accenture. Die Aktie brach vergangene Woche um 8% ein, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen im Zuge der Doge-Überprüfungen mehrere Regierungsverträge verloren hatte. Auch Nike warnte vor einem geschwächten Konsumentenvertrauen durch das Department von Elon Musk. Und viele kleinere Unternehmen, die auch von Regierungsaufträgen abhängig sind, sind ebenfalls betroffen. Im Jahr 2023 vergab die US-Regierung Verträge im Wert von rund 759 Milliarden Dollar, wovon 171 Milliarden auf kleinere Unternehmen entfielen. Und mit den massiven Kürzungen durch Doge erleiden einige dieser Unternehmen erhebliche finanzielle Einbußen. Die Behörde plant ja, die Regierungsausgaben um 2 Billionen Dollar zu senken. Kurioserweise leidet Elon Musk aber ganz besonders selbst auch an seinen Aktionen bzw. seine Tesla-Aktie. Tesla hat in den letzten 3 Monaten einen dramatischen Rückgang des Aktienkurses um fast 50% erlebt. Das wird von Experten größtenteils auf die kontroverse Rolle von Musk in seiner Effizienzbehörde zurückgeführt. Die hat er auch zu Protesten und Boykottaufrufen gegen Tesla-Autohäuser in den USA geführt.
Wir behalten das im Auge an. Aber was wird in dieser Woche sonst noch wichtig auf dem Parkett?
In dieser Woche stehen einige Wirtschaftsdaten an, zum Beispiel die neue BIP-Schätzung für das 4. Quartal und auch der PCE-Kernpreisindex, den die Notenbank gerne anschaut, um die Inflation zu messen. Außerdem plant das Unternehmen CoreWeave an die Börse zu gehen. Das ist deshalb so spannend, weil das Cloud-Computing-Unternehmen von Nvidia unterstützt wird. Ziel ist eine 26 Milliarden Dollar Bewertung. Der Börsengang wird auch als wichtiger Test für den KI-Handel gesehen. Außerdem schauen die Anleger weiter gespannt auf alle neuen Entwicklungen rund um die Zollpolitik von Donald Trump. Quartalszahlen gibt es unter anderem von Oklo, GameStop und Lululemon.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Besatzung von Leuchttürmen, und zwar von Leuchttürmen, die im Wasser stehen, oft wochenlang in Isolation leben mussten. Denn naja, die Abholung auf See, die kann dann schon mal dauern. So nämlich ist es auch beim Leuchtturm Roter Sand, der zwischen Helgoland und Bremerhaven liegt bzw. steht. Der ist nämlich nur per Boot erreichbar. Doch das soll jetzt ein Ende haben. Der 140 Jahre alte Turm hat nämlich die besten Tage hinter sich. Einst war er ein unverzichtbares Navigationszeichen für die Seefahrt. Jedoch heute ist er nur noch eine rot-weiß gestreifte Dekoration mitten in der Nordsee. Denn seit 1964 schon ist das Seefeuer in diesem Leuchtturm aus. GPS und Radar haben ihm einfach den Job geklaut. Und wie so häufig bei ungenutzten antiken Gebäuden, sie werden marode. Der rote Sand, tja, der droht jetzt einfach in die Nordsee zu kippen. Und nun kommt eine außergewöhnliche Idee ins Spiel. Der Leuchtturm soll leben. Damit er leben kann, soll er umziehen. Er ist 53 Meter hoch, dieser Stahloper, und soll jetzt also auf Wanderschaft gehen. Denn einfaches Versenken, gar Abreißen, das kommt für das denkmalgeschützte Gebäude doch gar nicht in Frage. Also wird nach einer neuen Heimat gesucht, bevorzugtweise an Land, denn dann kann die Restauration doch etwas einfacher stattfinden.
Seit fast 40 Jahren hat er eh kein aktives Leuchtfeuer mehr. Doch auch touristische Übernachtungen sind seit Jahren nicht mehr möglich, wegen zunehmender Instabilität. Bevor er ins Meer stürzt, soll er weg. Nach Wilhelmshaven, Hoogsiel oder Vetterwardersiel. Die Stiftung Denkmalschutz will zügig entscheiden.
Wilhelmshaven interessiert sich für den Leuchtturm Roter Sand, denn dort hätte der Turm wenigstens weiterhin Meeresblick. Das größte Problem jedoch, noch ist unklar, wie man den Stahlturm eigentlich umziehen könnte. Zerlegt man ihn in Einzelteile oder hieft man ihn, vielleicht mit dem Helikopter am Stück, einfach an Land? Für den Leuchtturm wird das Ganze auf jeden Fall eine Umgewöhnung. Nach 140 Jahren im Wasser wird er erstmals im Trockenen stehen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Nena gar kein Künstlername ist, sondern ihr echter Spitzname, den sie als Kind im Urlaub verpasst bekam. Geboren im Jahr 1960, und zwar heute genau vor 65 Jahren, als Gabriele Susanne Kerner, wuchs sie als Lehrertochter in Hagen auf. Und als ihre Familie dann Urlaub in Spanien machte, bezauberte das kleine Mädchen die Einheimischen so sehr, dass sie es liebevoll mit dem spanischen Kosewort Niña ansprachen. Zu Deutsch Mädchen. Das fanden die Eltern toll und eines Tages wurde das dann auch ihr Bühnenname. ...1977 begann ihre Musikkarriere. Sie war damals 17 und Nena hatte gerade den Gitarristen Rainer Kitzmann im Hagener Club kennengelernt. Er hörte sie singen und er wusste sofort, dass diese Stimme das fehlende Puzzlestück für seine Band The Stripes war. Nena stieg ein und bereits im folgenden Jahr ging die Band live vor Publikum und live auch ins Fernsehen. Einigen Singles wie Tell Me Your Name und einer erfolglosen LP, da trennte sich die Gruppe schon wieder. Aber Nena machte weiter und erlebte ihren Durchbruch. 1982 zog sie nach West-Berlin, na endlich, und gründete ihre eigene gleichnamige Band. Nena, ihr erster großer Hit war Nur geträumt. Und von da an ging es nur noch bergauf für diese Sängerin. Sie produzierte einen Hit nach dem anderen, ging auf Tournee, wurde weltberühmt im Zuge der neuen deutschen Welle. Mein Lieblingslied von ihr... Mit ihren über 25 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den ganz großen Erfolgsgeschichten der deutschen Popmusik. Die neue deutsche Welle ist vergangen, Nena ist geblieben. Und deshalb ehren wir sie heute, diese Musiklegende, an ihrem 65. Geburtstag. Also Happy Birthday, Nena, und wir beschenken uns am besten gleich selbst und hören an ihrem besonderen Tag 99 Luftballons. Und zwar in der englischen Version. Mit diesem Lied hat sie einen der ganz großen und einen der ganz wenigen deutschen Hits in den USA gelandet. Auch dazu Glückwunsch. 99 red balloons floating in the summer sky. Panic bells, it's red alert. There's something here from somewhere else. The war machine springs to life, opens up one eager eye, focusing it on the sky. The 99 red balloons go by. Ich wünsche Ihnen einen musikalisch fröhlichen Start in diese neue Woche. Morgen früh freuen wir uns auf Dagmar Rosenfeld und bitte bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. All over, and I'm standing pretty in this dust that was a sin.